2 Spezial, das Thema neue digitale Arbeitswelt und wo bleibt der Mensch?
Ich arbeite in einer Kita. Ein Kind wird niemals die Bindung zu einem Computer aufbauen können als zum Menschen.
Personalvermittlung, das kann kein Roboter.
Zum Beispiel Rettungseinsatz können keine Roboter übernehmen oder alles, was Richtung Medizin geht. Das passt einfach nicht.
Noch scheint es Zukunftsmusik zu sein. Computer und Maschinen, die unsere Jobs übernehmen. Und zwar nicht nur in den Fabriken. Aber diese Zukunft, die hat längst begonnen. An den Börsen, da handeln Algorithmen mit Wertpapieren. In ersten Kanzleien, da werten intelligente Programme juristische Texte aus. Und erste Maschinen analysieren Röntgenbilder beim Arzt. Wer braucht uns da noch? Und wo bleiben all die Millionen Menschen, die in den nächsten 10 bis 20 Jahren womöglich ihren Job verlieren, wie manche befürchten? Das ist unser Thema im NDR 2 Spezial heute Abend. Ich bin Michael Latz, schönen guten Abend. Roboter schenken Bier ein, andere spielen Tischtennis. So anschaulich zeigen Hersteller gerade auf der Hannover Messe, was die neuesten Techniktrends sind. Roboter, die lernen können, die sind ein ganz großes Thema auf der Industrieschau, neben Vernetzung und E-Mobilität. Ein kleiner Vorgeschmack auf die großen Veränderungen, die bei der Arbeit und im Alltag auf uns zukommen werden.
Am Stand der Bosch-Tochter Rexroth spielen 2 Messebesucher gegen den Tischkicker-Roboter. Und sie gewinnen gegen die künstliche Intelligenz.
Es ist noch in den Kinderschuhen, würde ich sagen. Aber es tut sich schon was. Mal 1-2 Jahre und dann haben wir keine Chance mehr dagegen.
Also man merkt, er reagiert auf den Ball, auf jeden Fall. Aber man merkt auch noch, dass er noch nicht so ganz genau weiß, was er jetzt genau zu tun hat.
Der Roboter wurde vor der Messe auf Null gesetzt. Nun lernt er mit jedem Spiel dazu. Helge Krüger hat die künstliche Intelligenz für den Tischkicker entwickelt.
Im Wesentlichen, wir belohnen sie, wenn Tore geschossen werden, beziehungsweise bestrafen sie, wenn sie in die falsche Richtung gehen. Und davon geht dann das Lernsignal aus.
Aber wie belohnt oder bestraft man einen intelligenten Roboter?
Die Computerprogramme stellen Sachen als Zahl dar. Also zu jedem Bild gibt es zu jeder Bewegung eine Zahl. Und die Belohnung ist einfach, die Zahl wird ein bisschen größer gemacht und die Bestrafung, die Zahl wird ein bisschen kleiner gemacht.
Während Softwareentwickler Krüger quasi für das Gehirn des Roboters zuständig ist, liefert Kai Müller die Maschine, die es umsetzt. Er ist bei Rexroth Ingenieur für Automatisierung. Und genau da könne die künstliche Intelligenz irgendwann auch hilfreich sein. Zum Beispiel, wenn einer Maschine in einer Fabrik das Material auszugehen droht.
Wo vielleicht Roboter oder Stapler bisher nur auf Abruf hinfahren, wenn was dort ist. Vielleicht, dass sie einfach lernen, okay, dass da wahrscheinlich bald was sein wird und schon mal auf Verdacht hinfahren und es bewahrheitet sich dann oder sowas in der Art.
Aber das ist Zukunftsmusik, sagt Ingenieur Müller.
Ja, und es ist auch noch sehr weit entfernt, würde ich jetzt sagen. Also ich denke, da muss noch keiner Angst haben. Der Mensch ist nicht ersetzbar an der Stelle. Dieses Flexible, was der Mensch bieten kann und das schnell umstellen, das können wir aktuell nicht leisten.
Also bleibt es vorerst beim lernenden Tischkicker. Noch ist er einem geübten menschlichen Spieler deutlich unterlegen. Entwickler Krüger hofft aber, dass das nicht so bleibt.
Und hoffentlich wird am Ende der Messe alle, die nochmal vorbeikommen, die am Montag hier waren, sagen, oh, sie ist jetzt deutlich besser.
Die Hannover Messe zeigt Maschinen, die dazulernen können. Helmut Eickhoff für das NDR 2 Spezial. Es sind düstere Prognosen, die einem Angst machen können. Jeder zweite Job in den USA, der könnte in den kommenden 20 Jahren überflüssig werden, weil clevere Maschinen ihn in Zukunft genauso oder eben sogar noch viel besser als Menschen machen werden. Das ist ein Szenario, das Wirtschaftswissenschaftler aus Oxford entworfen haben und das seitdem für viel Diskussionen sorgt. Für Deutschland hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg eine Rechnung aufgestellt. IHB-Volkswirt Florian Lehmer im NDR 2 Spezial. Was halten Sie von solchen düsteren Prognosen?
Also diese Zahlen halte ich tatsächlich für stark übertrieben. Wir haben eigene Studien am IAB und herausgefunden, dass es nicht 50% sind, wie oft genannt werden, sondern in Deutschland sind es zurzeit etwa 25% der Beschäftigten, die tatsächlich in Berufen arbeiten, in denen viele Tätigkeiten jetzt schon prinzipiell ersetzt oder ausgeübt werden könnten von Maschinen, von computergestützten Algorithmen. Aber all diese Studien, die betrachten eben nur die technische Machbarkeit und die betrachten nicht, ob dann die Jobs tatsächlich auch von Maschinen übernommen werden.
Lässt sich denn irgendwie prognostizieren, wer ja zu den Gewinnern oder zu den Verlierern dieser Entwicklung gehören könnte? Welche Branchen, welche Jobs?
Es ist so, wenn in einem Beruf Tätigkeiten wegfallen, dann ist es üblicherweise so, dass neue Tätigkeiten hinzukommen oder dass andere Tätigkeiten, die nicht ersetzt werden, verstärkt ausgeübt werden. Das heißt, das meiste, was wir an Anpassungen sehen werden und an Dynamik, das passiert innerhalb dieser Berufe. Momentan sehen wir noch überhaupt keine negativen Beschäftigungseffekte, Aber wir werden natürlich Umwälzungen innerhalb von Berufen, zwischen Sektoren zu erwarten haben.
Gibt es denn Branchen, die vor besonders gravierenden Umwälzungen stehen werden?
Das sind halt tatsächlich so wiederholbare, programmierbare Tätigkeiten. Die sind oft in diesen Fertigungsberufen, in diesen fertigungstechnischen Berufen. Die haben auch in den letzten Jahren stark zugenommen in Verkehrs- und Logistikberufen. Dann würde man erstmal sagen, ja, das müssten die Verlierer sein. Wir erwarten tatsächlich auch negative Beschäftigungseffekte in der Fertigung. Wenn man jetzt aber auf die Logistik schaut, da sehen wir gerade, ja, auch dank der konjunkturellen Situation, dieser Bereich boomt. Gewinne, denken wir, sind tatsächlich, also IT-Berufe werden gewinnen. Und dann gibt es noch so Bereiche, soziale Berufe, kreative Berufe, auch Gesundheitsberufe. Da hält die Digitalisierung schon überall Einzug, aber da wird jetzt nicht so schnell so viel passieren, wie jetzt zum Beispiel im Fertigungsbereich.
Viele Branchen und Jobs stehen vor großen Veränderungen, aber Volkswirt Florian Lehmer vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg sieht keinen Grund zur Panik im NDR2-Spezial. Nur ein paar Minuten, um beim Waschen zu helfen, auf die Schnelle das Essen ins Zimmer gebracht, im Nachtdienst dann nur ein Mitarbeiter für zig Patienten. Das ist Alltag in deutschen Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Auch weil 36.000 Stellen unbesetzt sind, schätzt die Bundesregierung. Kein Wunder, dass gerade in der Pflege über den Einsatz von Robotern nachgedacht wird. Die ersten sind schon auf den Fluren unterwegs, zum Beispiel an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf.
Achtung, automatischer Transport.
Ein fahrerloses Transportfahrzeug auf seinem Weg vom Warenverteilzentrum des UKE rauf auf die Station. Die Optik erinnert an ein zu groß geratenes, kantiges Skateboard. Obenauf ein Rollcontainer aus Edelstahl, beladen mit Spritzen, Verbandswatte und Kompressen.
Achtung, Richtungswechsel.
Das sind die Roboter, die an größeren Kliniken bereits im Einsatz sind. Um Krankenschwestern und Pfleger mit all dem zu versorgen, was sie für die Pflege brauchen, erklärt Laura Weinhold, am Hamburger Universitätsklinikum zuständig für die Logistik.
Die Ware wird mittels Modulkarten erfasst, das heißt Bestellkarten. Die Ware wird am Folgetag ausgeliefert und über Handys, über Smartphones erhalten die Mitarbeiter eine E-Mail, dass die Ware am Verbrauchspunkt ankommt.
Im UKE müssen sich Schwestern und Pfleger nur noch bedienen. Sie haben, so zumindest die Theorie, mehr Zeit für die Pflege am Bett. Ein weiteres Forschungsfeld, der intelligente Personenlifter, der Schwestern und Pflegern helfen soll, Menschen aus dem Bett zu heben. Birgit Graf vom Fraunhofer-Institut will es den Pflegekräften so einfach wie möglich machen.
Ich vergleiche das immer ganz gern mit der Einparkhilfe im Auto. Ich gebe Gas, mein Auto lenkt für mich. Genauso kann ich mir das eben bei dem Lifter vorstellen, dass ich als Pflegekraft eben den Lifter zum Bett schiebe und er sich selber sozusagen fein positioniert, sodass ich dann eben einfach schneller die Person aus dem Bett aufnehmen kann und eben auch einfacher.
Von Robotern, die eine Pflegekraft voll und ganz ersetzen könnten, sind all diese Innovationen technisch jedoch noch weit entfernt. Hartmut Remmers, Pflegewissenschaftler von der Uni Osnabrück, hofft, dass es dazu auch nie kommt.
Die Pflege des Menschen ist stark basiert auf die persönliche Präsenz und eben auch auf die persönliche Zuwendung. Diese einsparen zu wollen, durch technische Entwicklung, durch Roboter beispielsweise, halte ich nicht nur für eine Illusion, halte ich auch für ethisch problematisch.
Noch sind es Prototypen, aber in Zukunft werden wohl Roboter in der Pflege helfen. Birgit Augustin, NDR 2 Hamburg. Uber vermittelt Fahrdienste übers Netz, Airbnb bietet Zimmer oder Wohnungen zum Übernachten an und Portale wie Clickworker vermitteln kreative Köpfe, die zum Beispiel Logos entwerfen, Bilder bearbeiten oder Rezepte und Texte für Ratgeberseiten schreiben. All diese Dienste verdienen an der Vermittlung, das Risiko aber tragen meist die Leute, die die Arbeit anbieten. Was es bedeutet, als Crowdworker kreative Minijobs im Netz zu übernehmen, darum geht's gleich im NDR2-Spezial. Ich bin Michael Latz, schönen guten Abend. In der Regel sind sie Mitte 30 und haben Abitur, suchen auf zwei oder deutlich mehr Internetseiten nach Jobs und konkurrieren dabei mit zigtausenden Kollegen aus der ganzen Welt und bekommen je nach Job manchmal Centbeträge, manchmal aber auch ordentliches Geld. Crowdworker, sozusagen digitale Tagelöhner, die übers Netz allerlei Minijobs annehmen. Unter welchen Bedingungen Crowdworker arbeiten, hat die Journalistin Laura Meschede über eine Plattform von Amazon ausprobiert.
Da geht es letzten Endes darum, HITs, also Human Intelligence Tasks, zu bearbeiten. Das sind klitzekleine Aufgaben, die für Menschen sehr einfach zu erledigen sind und für Maschinen sehr schwer.
Zum Beispiel Einkaufszettel abtippen oder Bilder auf ihre Jugendfreiheit prüfen. Unternehmen vergeben ihre Aufträge über digitale Plattformen an Selbstständige. Die arbeiten meist von zu Hause aus. Eine Chance für Arbeitnehmer findet Ines Zuminski vom Deutschen Crowdsourcing-Verband.
Ich bin nicht mehr von meinem Alter abhängig, ich bin nicht mehr von meinem Geschlecht, von meiner Religion oder von meiner Hautfarbe abhängig, sondern ich bin eigentlich eher der Lösungsbringer. Also sprich, die Firmen haben ein Problem und der Mensch kann halt eben dann dementsprechend die Lösung bringen, ohne dass er maßgeblich was mit der Firma zu tun haben muss.
Die meisten machen Crowdworking nebenher, sagt Hans Speidel. Er ist der Geschäftsführer der Plattform Crowdguru.
Der Vorteil natürlich am Crowdworking ist, dass im Prinzip immer etwas da ist, wo er arbeiten kann. Deswegen ist es entsprechend auch dann gerade attraktiv für Selbstständige, die dann im Prinzip, wenn in ihrer Haupttätigkeit irgendwie gerade etwas Flaute ist, über Crowdworking diese Zeiten entsprechend dann auch füllen können.
Rund 14 Stunden pro Woche arbeiten Crowdworker im Schnitt für digitale Plattformen. Zu diesem Ergebnis kommt eine von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie. Mehr als 400 Menschen wurden dafür befragt. Etwa 20% von ihnen arbeiten hauptberuflich als Crowdworker. Gut die Hälfte, ohne eine Altersvorsorge zu haben, sagt Stefan Lücking von der Hans-Böckler-Stiftung.
Die Auftraggeber sparen sich so also die Kosten für die Sozialversicherung und die Risiken werden auf die Crowdworker und die Gesellschaft abgewälzt.
Auch die Journalistin Laura Meschede fordert bessere Bedingungen für Crowdworker.
Dass man keine Arbeitsrechte hat, dass man wahnsinnig wenig verdient, das müsste so nicht sein. Und wenn das so nicht wäre, dann wäre das sicherlich eine durchaus in die Zukunft gewandte, positive Form auch Arbeit zu organisieren.
Laura Meschede ruft die Crowdworker auf, sich gewerkschaftlich zusammenzuschließen, um bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen.
Für die einen ist Crowdworking eine Chance, andere kritisieren die Arbeitsbedingungen. Ein Beitrag von Julia Meyer im NDR 2 Spezial.
Viele Leute verlieren ihren Arbeitsplatz und ich glaube, dazu kommt noch, dass man ja jetzt auch so an künstlicher Intelligenz arbeitet und gerade das sehe ich als gefährlich an.
Wir merken jetzt schon langsam an Deutschland, dass an die wenig Ausgebildeten überhaupt nicht gedacht wird, keine Rücksicht genommen wird.
Ich glaube, es ist einfach eine Entwicklung, die da ist und die werden sie nicht aufhalten können, auch wenn sie eine negative Meinung darüber haben.
Gemischte Gefühle bei Passanten in der Hamburger Innenstadt, wenn es um das Thema Digitalisierung oder um lernfähige Maschinen geht. Optimistischer ist da Marcel Fratscher, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Alle großen Veränderungen haben am Ende mehr Wohlstand gebracht, glaubt er, einerseits. Andererseits hat er aber auch mit Verteilungskampf ein Buch geschrieben, das zeigt, dass der Wohlstand längst nicht überall ankommt. Herr Fratscher, nun können wir ja jetzt schon beobachten, dass große Player wie Amazon, Google, Facebook oder Uber Milliardengeschäfte machen. Aber was bedeuten solche Trends am Ende für die kleinen Unternehmen von nebenan?
Digitalisierung und Globalisierung, die beiden Prozesse gehören zusammen, erhöhen die Ungleichheit. Heißt aber nicht, dass das nicht umkehrbar ist. Es geht letztlich darum, wie man Eigentumsrechte verteilt. Also, wem gehören die Daten? Wenn man natürlich Google sagt, ihr könnt die Daten der einzelnen Personen und Menschen haben und frei nutzen, ist klar, dass Google davon profitiert. Wenn man sagt, nein, die Daten gehören den Menschen selber und Google muss sie sich erwerben oder immer wieder erwerben, dann dreht man den Spieß komplett um und ermöglicht viel mehr Menschen eine Teilhabe. Also wie wir die Spielregeln gestalten, entscheidet dann, wer wie viel davon profitiert.
Stichwort Ungleichheit, das betrifft ja sozusagen auch den Arbeitsmarkt. Es gibt Stimmen, die sagen, es wird Jobs geben, die werden immer simpler und entsprechend schlecht bezahlt. Andere werden dagegen komplizierter. Welche Folgen hat das für Löhne und Beschäftigte? Müssen die in Zukunft mit weniger zufrieden sein?
Gut bezahlte Industriejobs sind sehr leicht zu automatisieren. Die Frage ist aber nicht nur, was geht dadurch zerstört, also viele Jobs in der Mittelschicht, sondern es werden auch viele Jobs aufgewertet. Nehmen wir mal den Beruf der Pflegekraft. Man kann mit der Digitalisierung viele Prozesse automatisieren, aber es erlaubt uns Menschen auch, das zu sein, was uns als Mensch ausmacht, nämlich vor allem Empathie und Kreativität. Und wenn man gerade im Bereich Altenpflege spricht, dieser Dienst am Menschen, das kann nur ein Mensch.
Was glauben Sie, was bedeutet das für die Gesellschaft, wie wir sie heute kennen? Läuft es da auf eine Zerreißprobe hinaus?
Wir sehen bereits heute die Zerreißprobe. Donald Trump ist nicht umsonst gewählt worden. Diese Polarisierung wird zunehmen, wenn die Politik nicht umlenkt. Es kann nicht sein, dass große multinationale Unternehmen praktisch keine Steuern zahlen, aber der kleine Buchladen um die Ecke voll besteuert wird und voll belastet wird. Also es geht hier darum, faire Wettbewerbsregeln zu schaffen, Menschen eine Teilhabe zu geben, auch über Qualifizierung und Bildung und eine bessere Sozialsysteme, die hier Chancen eröffnen. All das ist möglich, aber die Politik tut heute zu wenig. Deshalb befürchte ich, ist eine Zerreißprobe unausweichlich.
Die Digitalisierung ist eine Chance, aber vieles muss neu gedacht werden, sagt DIW-Chef Marcel Fratscher im NDR2-Spezial. Vorsicht, wenn plötzlich ein Ball auf die Straße rollt, dann kommt womöglich auch noch das Kind hinterher und läuft auch noch auf die Straße. So oder ähnlich hat es wahrscheinlich jeder Autofahrer in der Fahrschule einmal gehört und seitdem fährt die Aufmerksamkeit mit. Computer, die unsere Autos in Zukunft steuern sollen, die müssen so etwas erst mühsam lernen. In Niedersachsen sind verschiedene Hersteller zwischen Hannover, Braunschweig und Hildesheim unterwegs und testen Assistenzsysteme für das automatisierte Fahren. Zum Beispiel Zulieferer Continental. Der will in 2 Jahren einen elektronischen Chauffeur serienreif haben.
Conti-Testingenieur Dennis Scholl fährt auf die Autobahn auf, fädelt sich ein und legt dann die Hände in den Schoß.
Unser System hat sich jetzt angeboten, dass es jetzt verfügbar ist. Durch das Einschalten übernimmt dann das Fahrzeug die Führung des Fahrzeuges. Das heißt, wir halten uns jetzt selbstständig innerhalb unserer eigenen Spur. Ich habe weder meine Hände am Lenkrad noch die Füße irgendwie an den Pedalen.
Was bei Dennis Scholl so einfach klingt, ist aber eine Technik, die noch nicht voll ausgereift ist. Auf ungewöhnliche Verkehrssituationen reagieren die Autos noch nicht sicher. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt will in diesem Jahr auf den Teststrecken deshalb Testmasten errichten, die mit modernster Kameratechnik den Verkehrsfluss und bestimmte Situationen festhalten sollen. Momentan wird ganz bewusst nur auf den Autobahnen getestet, sagt Dennis.
Auf der Autobahn haben wir erstmal ein relativ sicheres und einfaches Umfeld, mit dem wir uns befassen. Und dementsprechend sind wir auch gar nicht so schnell in diesen extremen Entscheidungssituationen.
Im Stadtverkehr sieht das allerdings anders aus. Seit 2014 gibt es in Braunschweig deshalb das Projekt Anwendungsplattform Intelligente Mobilität. Das ist eine Testkreuzung im Braunschweiger Stadtgebiet, auf der der Verkehr analysiert wird. Denn Fußgänger oder Radfahrer halten sich nicht immer an die Verkehrsregeln. In Zukunft will sich natürlich jeder in einem selbstfahrenden Auto sicher fühlen. Unfälle wie beispielsweise bei dem Autohersteller Tesla sorgen immer wieder für ein mulmiges Gefühl. Auch Testingenieur Dennis Scholl musste sich erst daran gewöhnen.
Also mittlerweile fühle ich mich auch wohl in dem Fahrzeug. Die ersten Male war immer so ein bisschen ungewöhnlich.
Wenn alles weiter nach Plan läuft, wollen die ersten Autohersteller bereits 2020 mit serienreifen, selbstfahrenden Autos an den Start gehen.
Autos lernen, selber zu fahren, unter anderem in Niedersachsen. Ein Beitrag von Annalena Grother aus Braunschweig im NDR2-Spezial. Lights Out Factory, eine Fabrik, in der es kein Licht braucht, weil eben nur noch Maschinen dort arbeiten. So etwas gibt es schon, in den Niederlanden nebenan zum Beispiel. Da lässt Philipp seine Rasierer in einer nahezu menschenleeren Fabrik zusammenbauen. Und ein japanischer Roboterhersteller lässt seine Roboter ganz autonom von Roboter bauen. Das ohne Licht, ohne Klimaanlage und ohne Heizung. In 50 Jahren wird das die Regel sein, sagt Zukunftsforscher Ayad Alani, der unter anderem an der Berliner Humboldt-Uni forscht. Und die Zukunft von uns allen als Arbeitnehmer, die stellt er sich so vor.
In Fabriken arbeiten nur noch die Maschinen.
Wenn das so ist, dann wird der Arbeiter oder die Arbeiterin eine ganz andere Rolle haben. Die werden sich so wie Architekten des Produktionsprozesses verhalten. Das heißt, die suchen sich Ideen zusammen und wir laden uns das auf einem 3D-Drucker im Geschäft oder wahrscheinlich auch schon zu Hause herunter und drucken es uns da aus. So könnte man sich das vorstellen und wir hätten dann endlich Zeit, uns mit anderen Dingen zu beschäftigen.
Arbeit wird nicht länger nur ein Job sein.
Das ist ja die große Verheißung, dass wir endlich in eine Situation kommen, wo wir nicht gezwungen werden, Dinge zu tun, die uns eigentlich keinen großen Spaß machen, wo wir mehr die Arbeit aussuchen können, die uns gefällt, wo wir dann auch gut sind, ja, wo wir auch nicht gezwungen werden müssen zu arbeiten, wo wir gerne arbeiten, weil das ein Thema ist, für das wir brennen, und wo wir dann eine soziale Absicherung haben für Phasen, wo wir nicht so viel arbeiten können oder wollen.
Lohn wird zur Nebensache.
Die Antwort, die heute auf dem Tisch liegt, ist natürlich klar, dass es so in Richtung eines Basiseinkommens gehen wird. Sie verleiht Sicherheit, auch in Zeiten, wo wir nicht so leistungsfähig sind, wo wir schwach sind, wo wir krank sind. Und dann hätten wir die Möglichkeit, tatsächlich uns auf jene Dinge zu fokussieren, die uns wirklich Spaß machen.
Lernen dauert ein Leben lang.
Wir müssen immer wieder uns für neue Aufgaben, die wir nicht vorhergesehen haben, wappnen. Und da werden wir uns selber eine Lernfahrt stricken müssen. Und das setzt sich zusammen aus den traditionellen Lerninhalten, aber natürlich auch sehr viele Lerninhalte, die wir auf dem Netz finden. Projekte, die wir mit Gleichgesinnten auf Plattformen machen. Aber vor allem auch wird jeder von uns eine Community haben von 50 bis 60 Leuten, mit denen wir über soziale Netzwerke verbunden sind und mit denen wir Probleme, Projekte teilen werden. Und aus all diesen Elementen setzt sich ein Lernpfad zusammen und dieser Lernpfad, den müssen wir uns selber stricken. Das wird uns wahrscheinlich niemand abnehmen.
Große Veränderungen und noch größere Herausforderungen. Eine Zukunftsvision der Arbeit von Ayad Alani von der Berliner Humboldt-Uni im NDR2-Spezial. Es ist nun mehr Chance oder Risiko, wenn Computer immer cleverer werden und womöglich bald unsere Jobs übernehmen? Gar nicht so einfach, darauf eine Antwort zu geben im Moment. Das war das NDR2-Spezial zum Thema. Die Sendung gibt's auch als Podcast auf ndr.de/ndr2. Ich bin Michael Latz, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.